Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 29. Januar 2025. Heute pünktlich 17 Uhr Beginn Weltwoche Daily Livestream. Ich zähle auf Sie und ich werde in meinem Studio Ihre Fragen, Ihre Kritik beantworten, ohne Netz und doppelten Boden. Sie haben immer noch die Möglichkeit, uns Fragen, Anregungen, auch kritische Bemerkungen zuzusenden. Zögern Sie nicht, schrecken Sie, scheuen Sie nicht davor zurück. Wir freuen uns auf diesen Austausch. Fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder aber auf unserer Homepage www.weltwoche.ch/sprechstunde/. Ich wiederhole es, weil es nicht ganz unkompliziert ist. www.weltwoche.ch/sprechstunde/. Mein morgendliches Gedächtnistraining. Diese Internetadressen, so schwierig ist es nicht, auswendig aufzusagen. Die Welt spinnt, die Welt ist unsicher geworden. Wir haben die Raubtierstaaten, die sich da in ihren Revieren austoben, die sich aneinander reiben. Es gibt viele Unsicherheiten, es gibt Hoffnungen, es gibt Ambivalenz, auch bei mir. Positives, Negatives, Begeisterung, Faszination über das, was passiert, aber auch Bangen und zum Teil eine gewisse schweizerische Fassungslosigkeit, wenn ich da beobachte, wie eben diese Masters of the Universe, die Eingebildeten, da jetzt plötzlich durchregieren, auch in den Vereinigten Staaten. Und Sie kennen mich, ich gehöre nicht zur Anti-Trump-Fraktion oder zu denen, die das Trump-Verblödungssyndrom kultiviert haben. Gewissermaßen alles, was er macht, in den schrillsten Extremitäten gewissermaßen zu verdammen. Ganz im Gegenteil, ich habe da immer etwas Gegensteuer gegeben. Im Moment habe ich den Eindruck, dass sehr viele opportunistisch jetzt das Fähnchen wechseln und dass Trump, der vor 8 Jahren unterschätzt wurde, möglicherweise überschätzt werden könnte und sich vielleicht auch selber überschätzt. Das sind erst Ahnungen, das sind Spurenelemente von Gefühlen, das stützt sich jetzt noch nicht auf ganz harte Fakten, aber seien Sie versichert und ich verspreche Ihnen das, dass wir hier natürlich mit schweizerischer Distanz, aber eben auch mit schweizerischem Wohlwollen und unserer bewährten Neutralität die Dinge einzuordnen versuchen, die uns da draußen da laufend überfordern. In unsicheren Zeiten, das ist ganz wichtig, muss man zurück zum Bewährten, muss man am Bewährten festhalten. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber das Selbstverständliche ist in den verrückten Zeiten, in denen wir leben, nicht erst seit gestern, eben auch nicht mehr selbstverständlich. Ich habe das in der Schweiz, in meiner Schweizer Ausgabe, auch an den Anfang gestellt, aber ich glaube, das ist vielleicht auch über die Landesgrenzen hinaus von einem gewissen Interesse. Das gilt nämlich auch für Deutschland. In Deutschland müssen Sie auch zum Soliden, Sie müssen zum Bewährten zurück, Verteidigung der nationalen Interessen. Was ist das nationale Interessen? Interesse, diese Frage muss man sich einmal stellen. Kein Krieg selbstverständlich, man muss verteidigungsfähig sein. Man sollte durch eigenes Verhalten nicht die Stimmung auch noch anheizen, sich nicht auch noch da aufspreizen und aufplustern unter diesen eben Raubtierstaaten, die da zähnefletschend in ihren Revieren oder auch etwas außerhalb dieser Reviere räubern und wilden. Man muss den Rechtsstaat verteidigen, die öffentliche Sicherheit, das geht doch nicht, dass man diese Verwahrlosung zum Beispiel in der Migrationspolitik toleriert. Menschen, die keinen gültigen Aufenthaltstitel haben, die also illegal eingewandert sind, die müssen ein Land verlassen. Und die Behauptung, die Sie da immer wieder hören, das gehe gar nicht. Das ist eine Kapitulationserklärung Ihrer Regierung. Also wenn ein Politiker sagt, das können wir nicht, dann müssen Sie ihn abwählen, dann muss der weg, weil der hatte offensichtlich den Willen nicht, das Problem zu lösen. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wo ein politischer Wille ist, ist auch ein politischer Weg. Das sehen Sie zum Beispiel jetzt in den Vereinigten Staaten. Donald Trump hat das gesagt. Wenn ich komme, werden wir mit dieser illegalen Migration abfahren, werde ich da die Illegalen zurückschaffen. Und das macht er jetzt und er macht Druck auf die Herkunftsländer, die sich da sperren, die sich da verweigern. Und da hat natürlich auch Deutschland, vielleicht nicht wie die Vereinigten Staaten, aber auch Deutschland hat Druckmittel. Aber hier ist eben die Political Correctness, das Ideologische, diese ganze Wolkenschieberpolitik, die stellt sich da eben zwischen viele Politiker, leider übrigens auch in der Schweiz, und die Wirklichkeit. Aber da muss man entschlossen vorwärts machen. Und die Politiker, die das versuchen, sollten dann auch ohne Brandmauern das Ganze tatsächlich einer Lösung zuführen. Und dann sind wir beim zweiten Thema, nicht nur den Rechtsstaat ernst nehmen, sie müssen auch den Bürger ernst nehmen, die Demokratie. Und wenn die Bürger eine andere Richtung wollen in der Politik, dann ist das schon sehr, sehr fadenscheinig, um es vorsichtig auszudrücken, wenn sich die Etablierten über alle angeblichen ideologischen Differenzen hinweg zusammenballen, um dann einfach die auszubremsen, die jetzt den stärksten Zulauf haben. Man muss doch in einer Demokratie alle Kräfte einbinden und nicht nur an die Parteien denken, sondern auch an die Bevölkerung. Und das ist das wahre Drama dieser Brandmauer. Damit werden natürlich Millionen von deutschen Wählern ausgegrenzt. Allerdings, und das ist dann wieder die Tücke bzw. die positive List, muss ich sagen, der Demokratie, einer AfD, gelingt es natürlich jetzt mit dem Auftrieb, den sie hat, die anderen Parteien vor sich herzutreiben. Und das hat ja fast schon etwas Amüsantes, wenn wir sehen, wie die CDU da copy-paste-mäßig die Migrationspolitik der AfD abschreibt und durchpaust. Da könnte man vielleicht fast schon ein Plagiatsverfahren könnte man da eröffnen gegen die CDU. Aber in der Politik ist es ja im Grunde genommen begrüßenswert, wenn plagiert wird, hoffentlich das Vernünftige und das Sinnvolle und nicht das Schlechte. Allzu oft kopieren ja Politiker vor allem das Schlechte, beziehungsweise machen sie das, was die Zeitungen schreiben. Und die Zeitungen zeichnen sich ja nicht immer durch den größten Wirklichkeitsgehalt in ihren Berichterstattungen aus. Also den Wähler ernst nehmen, die Demokratie ernst nehmen, das Grundgesetz ernst nehmen, eine Verfassung, das gilt auch für die Schweiz, das ist ganz etwas Entscheidendes. Die Marktwirtschaft ernst nehmen. Deutschland mit seiner sozialen Marktwirtschaft, nicht einer sozialistischen Marktwirtschaft, da gibt es viele Lippenbekenntnisse, aber gleichzeitig sehen Sie eine ganz massiv auswuchernde Bürokratie. Das hat doch überhaupt keine Nachhaltigkeit, um so ein Modewort zu nehmen. Das führt direkt, aber fadengerade in den Abgrund. Und immer mehr Unternehmer trauen sich jetzt hier öffentlich darauf hinzuweisen. Also die Marktwirtschaft, das ist ja das Rückgrat des Wohlstands, das ist gewissermaßen die Luftzufuhr Deutschlands. Davon hängt alles ab. Wenn Sie ein Land nicht mehr einen gewissen Wohlstand hat, dann lottert dann auch das ganze Politische auseinander, dann steigen die sozialen Spannungen und so weiter. Das hat man auch nicht ernst genommen. Das Eigentum der Leute, da bedienen sich doch die Politiker mit Steuererhöhungen, Abgaben und so weiter, immer mehr Regulatorien, da geht man gegen die Freiheit, gegen die Eigenverantwortung. Das sind auch wichtige Grundsätze einer erfolgreichen Lebensorganisation. Freiheit, Eigenverantwortung, Staat ja, aber ja nicht überborden. Und das sind die großen Probleme, die haben wir in Deutschland potenziert. Wir haben es in der Schweiz, wir haben es in der Europäischen Union. Und deshalb bin ich allergisch gegen diese wohlfeilen Dämonisierungen, wie man mit dem Finger immer auf andere zeigt, auf die bösen Autokraten, auf die bösen Diktatoren und Despoten. Ist ja schon in Ordnung, dass man sich mit dem kritisch auseinandersetzt. Aber ich wittere dort eben immer auch vor allem bei Politikern bei uns das Motiv von den eigenen Fehlern, von den eigenen Versäumnissen, von den selbstverursachten Missständen abzulenken. Also zurück zum Bewerten. Ganz wichtig, je mehr es draußen stürmt und wir sind jetzt in einer unsicheren Phase und man kann nur hoffen, dass diese Unsicherheit, diese Rezession, diese Krise, das passiert ja auch, das Bewährte, das Solide, das Konservative zurückbringt und das Experimentelle, das wird etwas in den Hintergrund geschoben. Merz setzt SPD und Grüne unter Druck. Interessant, wir sehen jetzt, wir erkennen, also ich langsam als Schweizer, wir sind ein bisschen langsamer vielleicht, wir erkennen jetzt doch die Strategie des CDU-Vorsitzenden. Er möchte eine solide Mehrheit erzielen, um dann die Mitte, die verbliebene Mitte, die SPD oder die Grünen, für eine Regierungsbildung mitzuziehen, aber aus einer Position der Stärke. Und das Kalkül von Friedrich Merz ist es, die Brandmauer nicht einzureißen, sondern mit der SPD und den Grünen zusammen die Politik zu machen, die ihm vorschwebt. Vielleicht AfD light, eben copy-paste, aber eben mit der CDU ganz vorne weg und hinten dann die anderen Mitte-Parteien, die Mainstream-Parteien. Die FDP ist ja im Moment in einer Art Nahtoderfahrung kurz vor den Wahlen, also dass es dann nicht schaffen wird über die 5%. Man wird sehen. Ich glaube, dass das Narrativ, da die Erzählung, der Werbespot von Christian Lindner nicht mehr funktioniert. Er hat ja versucht, sich immer als die salonfähige Alternative zur AfD zu präsentieren. Das nehmen ihm aber, glaube ich, immer weniger Deutsche ab. Da hat er sehr viel Glaubwürdigkeit verspielt. Das also ist der Versuch. Vielleicht versucht Merz hier 35-36% zu erreichen und dann 15% Grüne oder SPD. Dann hast du die Mehrheit und glaubst eben da in der Mitte regieren zu können. Langfristig bin ich sehr, sehr, oder auch mittelfristig bin ich sehr skeptisch, dass das funktioniert. Denn Brandmauern produzieren den Unmut, den ja die Mitteparteien eigentlich gar nicht entstehen lassen wollen. Und je mehr sie die Leute ausbrandmauern, das ist eine Ausgrenzung, das ist eine Diskriminierung von wesentlichen Teilen der Bevölkerung. Und das ist ja auch wieder der Aberwitz, die Ironie, die vor allem den Journalisten nicht so bewusst zu sein scheint, dass er gerade ausgerechnet in Deutschland, in dieser Mitte, die ja immer sagt, wir dürfen niemanden ausgrenzen, wir müssen alle nett sein miteinander, das sind die größten Ausgrenzer, das sind die Ausgrenzungsweltmeister, meine Damen und Herren. Die Erinnerung bleibt, große Berichterstattung, ich habe das mit Interesse gelesen, natürlich über die Gedenkveranstaltung in Auschwitz, das fürchterlichste aller fürchterlichen Verbrechen, das alle Menschen auf diesem Planeten, wo immer sie leben, mit höchster Demut erfüllen sollte. Nicht einfach nur als Schandmal für ein Land oder für die daran unmittelbar beteiligten Täter oder die damaligen Generationen, sondern Auschwitz, das ist der Abgrund der menschlichen Natur, das ist das schwarze Loch, das eben in dieser menschlichen Sphäre realisiert worden ist, dass es eben gibt, und das sollte uns sehr, sehr skeptisch machen gegenüber der, ja, wie soll man das sagen, Raubtier- oder Verbrechernatur des Menschen. Unter bestimmten Umständen kann so etwas ausbrechen, das ist fürchterlich, und das sollte uns mit einem stillen, ja, Angedenken erfüllen, mit großer Demut und Bescheidenheit. Aber mein Verdacht und meine Beobachtung ist jetzt bei diesen Feierlichkeiten, dass eben solche Gedenktage von den Gutmenschen missbraucht werden zur Selbstinszenierung. Sie reden vom Guten, aber sie meinen sich selbst. Sie benutzen solche schrecklichen Ereignisse, um ihre eigene Gutheit gewissermaßen da publikumswirksam in Szene zu setzen, um natürlich auch wieder tagespolitische Zwecke damit zu verfolgen. Gewissermaßen eine öffentliche Inszenierung des guten Gewissens. Und das ist mein Eindruck, den ich ja jetzt etwas habe, wenn ich die Bilder aus Auschwitz, aus Polen sehe. Denn wenn man das ernst nimmt, was jetzt immer gesagt wird, dass eben hier eine große historische Verantwortung zu vergegenwärtigen sei, ja, dann dürfen Sie ja wesentliche historische Tatsachen nicht einfach ausblenden. Und genau das hat man gemacht. Vertreter nämlich waren Überlebende, Opfer, richtig, sie haben auch gesprochen, da gibt es nichts zu sagen. Dann die deutschen Politiker, die da gekommen sind, gewissermaßen die Vertreter oder die Nachkommen der Tätergeneration sozusagen. Präsident Zelensky war dort, die Ukraine ist ja auch zum Teil verstrickt gewesen in diese Verbrechen, nicht zuletzt der Zelensky-Held und ukrainische Nationalheros Stepan Bandera, der ja in Israel als Kriegsverbrecher auf dem Index steht, gewissermaßen, aber nicht eingeladen. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen oder beziehungsweise vor Augen führen. Nicht eingeladen waren die Vertreter der Opfer, die höchsten politischen, nämlich Benjamin Netanyahu, weil die Polen gesagt haben im Vorfeld, sie hätten ihn dann verhaften lassen, wegen dieses Haftbefehls des Internationalen Gerichtshofs. Und nicht vertreten waren auch die höchsten politischen Repräsentanten jener Macht, die Auschwitz befreit hat. das ist Russland als Rechtsnachfolgerin gewissermaßen der Sowjetunion. Also die beiden waren nicht dabei, die Vertreter, die Nachkommen der Opfer und der, der Befreier, also die politischen Vertreter. Stattdessen haben sich die Nachkommen und die Vertreter gewissermaßen der Täter in dieser Gedenkveranstaltung inszeniert. Und das zeigt Ihnen doch, dass ihr eben mit dem historischen Bewusstsein, mit dieser ganzen auch Gedenkenstiefe, die da vorgeführt wird, dass damit eben nicht ernst gemacht wird, sondern man benutzt das eben, um in heutigen tagespolitischen Zusammenhängen dieses schreckliche Ereignis ja zu instrumentalisieren, zu missbrauchen, um einerseits Politik zu machen gegen Israel, um andererseits Politik zu machen gegen Russland. Und wenn man diese historische Erfahrung tatsächlich so hoch stellt, wie das immer wieder bekräftigt wird, dann dürfte man nicht politische Gegenwartsereignisse höher gewichten. Das wäre dann nämlich auch eine Relativierung dieses Gedenkens und es wäre auch eine Relativierung dieser Verbrechen, was ja gerade die dort Anwesenden, die sich da so betroffen gezeigt haben, ja auf keinen Fall tun wollen. Sie sehen also hier die Widersprüche, wie sie mir als Außenstehendem auffallen. Bin gespannt, wie Sie das sehen, ob ich da der Einzige bin oder ob das Ihnen auch aufgefallen ist, dass hier ein sehr einseitiges Gedenken gegenüber diesem fürchterlichen Kapitel in der Menschheitsgeschichte zu beobachten ist. KI aus China übertrumpft US-Konkurrenz. Das ist auch eine große Meldung. Ein Sputnik-Moment hat sich jemand ausgedrückt. Eine chinesische künstliche Intelligenz, DeepSeek, hat da die amerikanischen Anbieter überflügelt und an den Märkten einen Schock ausgelöst, denn die Chinesen haben sehr innovativ auch auf die Sanktionen reagiert. Sie haben eine Plattform oder eine Anwendung entwickelt, die so leistungsfähig ist wie die besten amerikanischen Plattformen, aber viel weniger Energie verbraucht und auch mit anderen Chips ausgestattet ist. Also das Chip-Monopol der Amerikaner wirkt sich jetzt nicht so aus. Die Chinesen, hoch innovativ, haben hier die amerikanische Vorherrschaft ins Wanken gebracht. Das ist eine bemerkenswerte Meldung und ich denke eine gute Meldung, weil es geeignet ist, etwas die Hybris und immer etwas die Gefahr da der größenwahnsinnigen Abgehobenheit auf Seiten der Amerikaner in Zweifel zu ziehen, da etwas Gegensteuer zu geben. Dann VW, der größte Autobauer der Welt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ich lese in der Financial Times, dass die VW-Manager nun gesagt haben, sie seien auch offen, dass Chinesen da einzelne Fabriken und Werke übernehmen können. Also die Chinesen mit ihrer Tüchtigkeit, mit ihrer Innovationskraft machen sich daran, diesen Tempel der deutschen Automobilindustrie zumindest teilweise zu übernehmen. Hochinteressant. Dann die Europäische Union erneuert die Sanktionen gegen Russland und Ungarn ist da auch eingeknickt. Viktor Orban, das wirkt jetzt etwas peinlich für den sonst so heldenhaft sich immer wehrenden Premier der Ungarn. Es sind jetzt Spekulationen da, dass ihn die Amerikaner zurückgepfiffen hätten, dass er quasi seine Veto-Politik ohne Absprache mit dem Weißen Haus gemacht wird. Schwierig das zu beurteilen hier aus dem Studio, aber ich sage Ihnen, diese Welt ist eben unberechenbar und man kann nicht darauf zählen, dass die Amerikaner oder die Russen oder die Chinesen die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen, also die Interessen der Deutschen oder der Schweizer. Da muss man sich selber wehren und Sie sehen, dass jetzt hier auch ja unberechenbare Dinge passieren. Statt einer Entspannung, wie Trump versprochen hat, findet eine Zuspitzung statt. Das Ganze bleibt sehr, sehr unsicher und fragil. Festhalten am Bewerten, das ist das Wichtigste. Dann haben wir einen Handelsstreit zwischen Elon Musk, einen Zollstreit zwischen Elon Musk und Brüssel. Also auch da tobt der Handelskrieg. Umso wichtiger, dass man die Marktwirtschaft verteidigt, dass man eben den Bürger, die Unternehmen entlastet und nicht noch mehr Bürokratie, noch mehr Bleiplatten durch staatliche Abgaben, Vorschriften und Besteuerungen auf die Wirtschaft legt. Sonst ist der Lebenskreislauf, der Überlebenskreislauf der Bundesrepublik Deutschland ernsthaft gefährdet. Also diese Unsicherheiten, diese Unruhen zwingen auf allen Ebenen dazu, das Bewährte wieder nach vorne zu bringen, und die Marktwirtschaft gehört da fraglos dazu. Einen sehr interessanten Artikel habe ich gelesen in der Financial Times, aber das würde zu weit führen, jetzt daraus zu zitieren. Sehr interessant gemacht vom Financial Times Kolumnisten Gideon Rachmann. Ich bin nicht immer Fan von dem, was er schreibt, aber hier hat er eine sehr subtile Beobachtung gemacht, nämlich er hat am World Economic Forum gehört, dass eben sehr viele Vertreter des globalen Südens euphorisch, optimistisch auf die Wahl von Trump reagiert haben. Er sagt aber, inwiefern eben diese Wahl Probleme mit sich bringt, jetzt vor allem auch im wirtschaftlichen Bereich für den globalen Süden. Dies die Financial Times. Ja, und eine andere Unsicherheit, jetzt der Konflikt zwischen den USA und Dänemark. Aufruhr da, die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich mit Olaf Scholz abgesprochen. Man ist da etwas ratlos, man ist alarmiert, und das zeigt Ihnen, dass eben ja die Geopolitik in ihrer ziemlich hässlichen Form zurück ist. Also nicht nur die Russen und andere machen sich da in bestimmten Gebieten, geben sich aktiv dort oder eben überschreiten ihre angestammten Reviere. Auch die Amerikaner sind da jetzt dabei mit Grönland und Panama. Ärger ausgelöst hat ein Tweet des Wirtschaftsministers Deutschlands, Robert Habeck. Er hat sich da fotografieren lassen bzw. abbilden lassen in Auschwitz und ist mit auf Twitter jetzt mit dem gekommen. Das ist eben diese öffentliche Inszenierung des guten Gewissens. Dem misstraue ich. Also das ist mir hochgradig suspekt, wenn sich da Politiker, ja, wenn Politiker ihre Betroffenheit dermaßen zur Schau stellen, dann ist meistens sehr wenig dahinter. Das macht man einfach nicht. Dazu hat sich ein deutscher Schriftsteller einmal sehr intelligent und klug geäußert, dass eben diese Gewissensbekundungen, das ist auch etwas Privates, etwas Stilles, etwas Persönliches. Und wenn man das an die große Glocke hängt, ja, dann ist die Inszenierungsabsicht mit Händen zu greifen. Da gibt es einen AfD-Großspender, den Unternehmer Winfried Stöcker, und der wird ja angegriffen in den Medien, weil er eben zur AfD steht, weil er da auch Geld gegeben hat. Und jetzt sagt er, die Parteien würden das Volk aufhetzen, wie seinerzeit Adolf Hitler, sagt der AfD-Großspender. Also er wendet sich gegen diese Stimmung der Verketzerung. Ja, das ist ja wie zu einer stehenden Formulierung geworden. Die AfDler, das seien Verfassungsfeinde. Ich frage dann immer deutsche Kollegen, auch Politiker, ja, wo genau macht ihr das denn fest? Was ist es denn genau? Da werden bestimmte Äußerungen zitiert, vor allem von Björn Höcke in Thüringen, auf den Einwand, dass ja Björn Höcke seit 10 Jahren Parlamentarier sei und man aus diesem Parlament ja jetzt nicht gehört habe, dass da die Demokratie abgeschafft werde. Da bekommt man dann wenig Greifbares. Also das ist etwas die Stimmung, die hier reflektiert wird, also sehr viel Feindseligkeit, eben Brandmauer habe, aber in der Substanz, wo ist denn hier genau die verfassungsfeindliche Aktivität, wenn zum Beispiel eine AfD mehr direkte Demokratie fordert? Das ist ja das Gegenteil von dem, was da diese historischen Schreckbilder damals verbreitet haben. Damals ging es ja ganz ausdrücklich darum, diktatorische Verhältnisse einzuführen und so weiter. Also da wird schon auch mit der Geschichte Schindluderei betrieben. Alles ist Politik, und in einem Wahlkampf wird dann noch mehr Politik aus allem gemacht. Meine Damen und Herren, das war's, Weltwoche Daily International. Ich freue mich auf unseren Austausch heute Nachmittag, 17.00 Uhr, Weltwoche Daily Livestream auf diesem Kanal. Für alle, die mir jetzt noch folgen, bitte schicken Sie uns Ihre Anregungen und zögern Sie nicht, auch mit kritischen Bemerkungen mich herauszufordern. Ich freue mich darauf. Bis bald.